Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber Yannick Schubert. Moin!
Moin, Jonas.
So, wir sprechen heute mal über eigene Erfahrungen. Eigene Erfahrungen im SEO, wie sich das auswirkt. Wir haben ja in den letzten Folgen immer wieder schon das Ganze angerissen oder einfach in die anderen Themen mit eingebaut, aber wir wollten jetzt einmal gerne eine dedizierte Folge dazu machen, weil es einfach so unglaublich wichtig geworden ist im SEO. Nicht erst in den letzten ein, zwei Jahren, wie es ja teilweise einem vorkommt, dass es in der SEO-Bubble erst angekommen ist, sondern eigentlich schon seit längerer Zeit. Aber ja, wir haben von Google mehr und mehr die Signale bekommen, dass eigene Erfahrungen, das Einbringen der Autorität, woher man sie hat, sehr, sehr wichtig ist. Nicht zuletzt wegen diesen EEAT-Signalen, die für Google ja relevant sind. Und in den Google Quality Rater Guidelines, die Google ja rausgibt für die Leute, die manuell Seiten bewerten und damit den Algorithmus im Prinzip oder das Machine Learning trainieren, ist auch dieses Wort der Erfahrung und Expertise einfach mehr und mehr drin. Und es gibt ja super einfache und pragmatische Wege, wie man das einbauen kann, ohne dass man irgendwie was groß ändern muss auf der Seite, ne?
Ja.
Wollen wir einmal noch kurz drüber reden, wie wir das in den letzten Jahren wahrgenommen haben, dass sich das gewandelt hat. Weil in meiner Wahrnehmung hat es sich sehr geändert, dass ich bei vielen SEOs gesehen habe, dass sie plötzlich anders anfangen zu schreiben. Also dass wirklich mehr, worüber wir nachher auch noch reden, aus eigener Sichtweise zum Beispiel gesprochen wird, statt mit man kann.
Ja.
Es fällt zudem bei mir, also mir ist oft aufgefallen, dass wir ja mehr Stellung, es wird mehr Stellung bezogen, es wird mehr angeeckt. Und das kann man natürlich aus Personal Branding Sicht super sehen, aber hat ja auch aus SEO Sicht einen Vorteil, ne?
Ja, voll. Also ja, hast du recht. Was ich da auch dabei noch beobachte, parallel dazu, ist, dass viele auch SEOs und also jetzt nicht nur im SEO-Bereich, auch andere Experten in ihren jeweiligen Bereichen sehr viel mehr auch auf diese Thought-Leadership-Ebene gehen und da eben nicht nur dieses klassische, okay, was ist SEO, was ist On-Page-SEO und Co. schreiben, sondern wirklich sich ein bestimmtes Thema rausnehmen und dann wirklich ihre eigenen Gedanken und das Ganze mal auch challengen und ihre eigenen Gedanken dazu aufschreiben. Und das geht ja in dieselbe Richtung, ne, dass man einfach beobachtet hat, okay, nicht nur dieses in Anführungsstrichen einfache Formulierungen wie von Mann zu Du oder zu Sie, je nachdem, ob man Du oder Sie benutzt, sondern auch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, ich schreibe jetzt nicht nur davon, wie man das on oder wie du das On-Page-SEO optimieren kannst, sondern wie ich zum Thema On-Page stehe und was ich da vielleicht für Ideen habe, die jetzt noch nicht so krass in der Szene geläufig sind oder so, ne? Und das kann man ja auch auf alle anderen Branchen und Nischen übertragen. Und das ist das, was ich sehr, sehr verstärkt in den letzten 2-3 Jahren beobachtet habe.
Ja, einfach mal über den Konsensus hinausgehen, der genau sonst in den SERPs zu finden ist, ne? Das ist ja das Thema Information Gain. Hatten wir auch schon eine Folge zu. Gerne mal reinhören. Ich glaube, das war vor etwa, ich würde jetzt sagen, vor 5 Folgen, aber ich unterschätze immer, wie viele Folgen wir aufnehmen. Deswegen wahrscheinlich ist es 10 Folgen her. Aber wir verlinken das in den Shownotes, wenn du da detailliert nochmal reingehen möchtest. Lass uns dann aber doch dort direkt mal einsteigen, dass wir, guck mal, wir machen hier ein perfektes Beispiel eigentlich, wie so ein Content-Hub aufgebaut ist, aber in SEO, in Podcast-Variante.
Podcast-Hub.
Wir machen einen Podcast-Hub jetzt mal zum Thema eigene Erfahrungen, First-Hand-Experience. Information Gain ist ja nicht so schwierig, wie es klingt. Also es ist ja ein Begriff, der gerne ein bisschen Angst oder Überforderung auslöst. Und es ist gleichzeitig auch ein Begriff, der mehr und mehr im SEO fällt in den letzten Monaten und Jahren, finde ich.
Ja.
Kevin Indig hatte da auch vor einigen Monaten einen tollen Newsletter zu. Auf LinkedIn sieht man immer mehr zu diesem Thema, was ja auch zeigt, wie sehr die Entwicklung dahin geht, dass es wichtig ist, mehr als das, was ihr alle wissen oder was das Internet schon weiß, zu schreiben. Und das ist ja diese eigene Erfahrung. Deswegen lass uns da mal kurz drüber sprechen, wie sich sowas umsetzen lässt. Ich würde einfach als eine Idee reinwerfen, was im Prinzip die eigene Expertise super zeigt, dass man vielleicht sogar auch mal Voraussagen wagt. dass man mal sagt, ich sehe die Entwicklung in meiner Branche so, deswegen würde ich mich darauf so vorbereiten, dass man einen Schritt weiter geht als das, was schon online ist. Ein anderer Ansatz wäre auch zu sagen, in meiner Erfahrung ist der Weg besser als dieser etablierte Weg, den alle beschreiben, weil XY. Gutes Beispiel, das ich bringen kann, ich arbeite schon wieder seit 3 Wochen an meinem Hosting-Vergleich, WordPress-Hosting-Vergleich, und Google rankt vorne für WordPress-Hosting-Vergleich ganz viele Seiten, die Hoster wie Jonos oder Strato ganz vorne anführen. Ich weiß nicht, wer den, ich wollte gerade sagen, jetzt Hirn hat, sage ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, was bei denen falsch läuft, aber Jonos oder Strato bei so einem Vergleich ganz vorne zu haben, macht einfach keinen Sinn aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung von so ziemlich jedem, den ich irgendwie kenne. Und vor allen Dingen ist es auch kein WordPress-Hoster. Und für mich ist es dann aber schwierig, gegen diesen Konsensus sozusagen anzukommen, weil Google ja auch guckt, was sagen viele, und wer dann da komplett ausbricht, ja, wahrscheinlich liegt der eher falsch. Und da ist mein Ansatz zum Beispiel dann eben genau das, was ich gerade angesprochen habe, zu machen, nämlich ich schreibe rein, hier sind die Empfehlungen, darum sind die Empfehlungen meine Empfehlungen, und zu diesen anderen, ich spreche die auch alle an und sage eben, hey, man sieht es in anderen Tests, und ja, das sind natürlich auch Hoster, Allgemeinhoster, die haben auch ihre Daseinsberechtigung, aber aus den und den Gründen und der Erfahrung, die ich habe, ist der Hoster nicht so praktisch dafür, der Hoster ist nicht so gut dafür. Mhm. Und das ist ja schon Information Gain. Also Information Gain muss ja nicht irgendwas so, das klingt wie sowas ganz krasses, magisches, ne? Aber es ist ja eigentlich ganz einfach.
Es ist im Grunde genommen relativ einfach, gibt natürlich dann verschiedene Abstufungen, Ausprägungen, ne? Und man kann das natürlich schon dann gezielt erweitern, aber im Grunde geht es einfach darum, was kannst du an zusätzlichem Mehrwert bieten in Form von zusätzlichen Infos, die so am Markt, sage ich mal in Anführungsstrichen, auf Google noch nicht zu finden sind, in dem üblichen Content. Und Google hat tatsächlich auch, es lassen sich in einem oder sogar mehreren Patenten herauslesen oder analysieren, dass Google das Ganze auch wirklich so bewerten kann, ne? Dass sie bestimmte Vektorraumanalysen machen im NLP-Verfahren, wenn es darum geht, den Content und die Sprache und den Inhalt zu analysieren und zu bewerten, dass dann wirklich Analysen stattfinden im Hintergrund bei Google, die analysieren, okay, was sind jetzt Infos, die schon auch so woanders im Content genannt werden, in anderen Dokumenten, ne, in ihrer Datenbank? Und was sind Infos, die für dieses Dokument, also für dieses Thema, Google denkt ja in Dokumenten und nicht in einzelnen Seiten, für dieses Dokument, was bestehend auch von verschiedenen Domains zusammengewürfelt ist, auf Basis dieses Dokuments, was sind da Infos, die so noch nicht gefunden wurden? Ne, und dann kann Google das berechnen, dann Google kann analysieren, okay, was ist da wirklich an zusätzlichen Informationen drin, und dementsprechend wird das im Ranking auch langfristig einen Push geben, weil du eben Infos bietest, die über das Normale hinausgehen, das schon gesagt wurde.
Gleichzeitig muss man aber, denke ich, auch aufpassen, und ich bin gespannt, was deine Meinung dazu ist, Yannick, dass man nicht komplett den gesamten Inhalt komplett anders macht, als alle anderen das machen.
Ja, schon.
Also es sollte schon, finde ich, leider, aber aus SEO-Sicht, aus Google-Sicht, sollte man einen Teil dessen, was alle anderen auch haben, mit aufnehmen und dann ergänzen mit Information Gain, mit eigener Meinung, anderen Sichtweisen und so weiter. Ich würde nicht komplett den ganzen Inhalt anders schreiben oder die Themen rauslassen, die alle anderen haben, weil ich anderer Meinung bin, dass diese Themen zum Beispiel nichts damit zu tun haben. Ich würde gerne sagen, dass es möglich ist, aber ich habe schon ein paar Beispiele gesehen, die es nicht ansatzweise irgendwo nahe an die Top 10 rangeschafft haben, weil sie einfach zwar viel besser waren inhaltlich und mehr Mehrwert geboten haben, aber sie waren halt so weit weg vom Konsensus, der in den Top 10 gerankt hat, dass Google wahrscheinlich gesagt hat, nee, das ist so unterschiedlich und so anders, das ranken wir lieber mal nicht, weil Google halt auch sicher gehen möchte, dass kein Mist rankt. Und Mist kann halt nur ausgefiltert werden durch, wenn einer was sagt, aber 10.000 sagen was anderes, ja. Dann sagt Google halt, ja, dann sagt der eine wahrscheinlich eher Mist, ne?
Genau, erstens das, und zweitens, es liegt auch so ein bisschen an der Wirkweise oder an der Funktionsweise der Suchmaschinen, speziell jetzt in dem Fall von Google, dass Google natürlich auch immer noch sowas berücksichtigt, wenn es um Relevanz geht, also Dokumentenrelevanz, wirklich die Seite, der Beitrag an sich. TF, IDF, tatsächlich nach wie vor, wird das herangezogen, also die Term Frequency und In Document Frequency, glaube ich, oder Inverse Document Frequency, ich weiß jetzt auch nicht auswendig, wie es heißt, aber da guckt man, welche Terme werden denn in den Dokumenten normalerweise genutzt, in welchem Verhältnis und so weiter, und kann dann natürlich auch die Relevanz bewerten, ne? Also wenn da gewisse Wörter, Wortkombinationen und Keywords enthalten sind, dann hat das natürlich mit Thema XY zu tun. Und dementsprechend kann auch Google dann die Relevanz natürlich bewerten. Weil wenn du kein einziges Keyword benutzt, dann ist es tendenziell schwierig, diese Relevanz besonders hoch zu bewerten. Es gibt jetzt mittlerweile auch seit 1-2 Jahren, glaube ich, ein neues Verfahren, das nennt sich BM25. Ist eine Weiterentwicklung von TF-IDF, also von dieser normalen Termanalyse. Und da hast du noch so einen Normierungsfaktor drin. Das heißt also nicht, also es werden nicht nur Dokumente bevorzugt bewertet, die halt extrem lang sind, weil da natürlich viele Keywords und viele Synonyme einbauen kannst, sondern es wird so ein bisschen normalisiert, damit auch kürzere Dokumente die Chance haben, eine hohe Relevanz zu bekommen von Google. Und das ist natürlich auch ein Faktor, den man dann berücksichtigen muss und der einfach in der grundlegenden Funktionsweise der Suchmaschinen immer noch relevant sind, dass du halt einfach nicht völlig praktisch was anderes schreiben solltest, weil eben dann Google sagt, ja gut, aber es hat ja nicht wirklich was mit dem Thema oder mit dem Keyword, mit dem Hauptkeyword zu tun oder mit dem Hauptthema, ne? Also dann ist die Relevanz halt auch nicht so krass gegeben. Aber wie du gesagt hast, du kannst natürlich versuchen, einen anderen Standpunkt reinzubringen, deine persönliche Erfahrung reinzubringen und eben dann darüber dich auch vom Wettbewerb oder von den Konkurrenten abzugrenzen.
Und nur damit es jetzt hier keine Missverständnisse gibt, was Yannick gerade erklärt hat, ist im Prinzip die Funktionsweise, wie Google Seiten und generell Websites analysiert. Was wir damit nicht vermitteln wollen, ist, dass du jetzt dir einen WDF-IDF-Rechner aufmachen solltest und all deine Dokumente danach optimieren solltest.
Nein.
Das wollen wir nicht. Schreib organische, gute Inhalte, und dieser ganze Dokumentenfrequenz, Termfrequenz-Kram, der passiert durch diese ganze NLP-Erkennung, die ja Suchmaschinen drin haben, passiert von alleine, wenn du einen ordentlichen, gut recherchierten und thematisch abdeckenden Inhalt erstellst. Ja. Also fang jetzt bitte nicht an, nach WDF-IDF-Analysen komplett deine Inhalte alle zu schreiben oder zu analysieren. Da tust du dir wahrscheinlich weniger Gutes, als du dir vorstellst. Wir können direkt daran anlehnen, das ist eigentlich ein praktischer Übergang, mit dem Information Gain kommt ja auch einher, dass wir Expertenzitate verwenden.
Ja.
Ist ja auch was wir super häufig hier im Podcast nennen, insbesondere du, weil du ja gerne mit E-Commerce-Kunden und SaaS-Kunden arbeitest. Wie läuft es denn da in der Praxis? Fangen wir doch mal ein bisschen anders an. Weil du kannst ja kein Expertenzitat reinbringen, du bist ja nicht der Experte in deren Thema. Wie kommst du da dann als SEO an die Expertenzitate ran?
Genau, also entweder der Kunde hat wirklich selbst, also beispielsweise der Mitarbeiter, mit dem ich dann zu tun habe, oder der Chef, die Chefin. Es ist bei mir teilweise, ist es wirklich der Inhaber, der CEO, mit dem ich zusammenarbeite, teilweise auch das Marketing-Team, mit dem ich zusammenarbeite. Und dann ist entweder ist dort die Expertise vorhanden und ich kann dann direkt fragen, hey, wir haben jetzt Thema XY, ne, beispielsweise jetzt Projektmanagement, und was sind denn deine Tipps aus der konkreten Praxis? Ne, ihr habt jetzt eine beispielsweise Projektmanagement-Software. Was ist denn deine Empfehlung zum Thema, wie kann ich Projektmanagement im Team effizient durchführen oder handeln? Ne? Und dann kriege ich da Informationen, Bullet Points, ich kriege eine kurze Erklärung, das verpacke ich dann natürlich gut im Content. Dann gucken wir, dass der Content gut reinkommt mit dem Zitat, wenn möglich. Oder aber ich habe eine Kollegin oder einen Kollegen aus einer anderen Abteilung, wo ich dann sage, hey, schreibt doch mal den Kollegen an, wenn ihr da jemanden habt, der soll uns mal ein paar Infos zum Thema XY geben. Entweder halt ohne Namen und Zitat, oder im Idealfall können wir den Namen verwenden, wenn auch nur den Vornamen, das ist auch okay. Und dann das Zitat, dass wir einfach sagen, hey, da ist der Felix, der arbeitet, ist jetzt Prozessmanager oder sonst was, ne, dann schreibst du Felix Prozessmanager, Doppelpunkt, machst das Zitat rein und kannst dann ein bisschen Infos zu der Person geben, dass man halt im Content sieht, ah, okay, das ist jetzt ein Experte gewesen für den Bereich XY, der hat das darüber gesagt. Oder aber, bei einem anderen Kunden ist es der Fall, die haben die Expertise nicht unbedingt immer selbst, aber die haben zum Beispiel einen externen, mit dem sie zusammenarbeiten, und der ist zum Beispiel aus dem Brandschutz oder so, ne? Und dann können wir da Brandschutzwissen extern einsammeln und zum Thema Brandschutz-Schulungen im Unternehmen durchführen beispielsweise. Und dann kann er uns erzählen, was denn beim Brandschutz seiner Meinung nach am wichtigsten ist, was oft vernachlässigt wird oder sonst was. Und in dem Fall dürfen wir dann auch das Zitat benutzen mit Namen, wenn schlimmstenfalls der Vorname. Und dann haben wir aber ein konkretes Zitat und können so rüber ein bisschen mehr externe Expertise mit reinbringen und wirklich praktisch Autorität zeigen, weil die Deutsch oder wir Deutschen, wir haben so ein bisschen ein Faible für Autoritäten, ne? Experten sind der Meinung, Ärzte haben gesagt, pipapo, ne? Wir lieben Autoritäten und stützen uns auch gerne auf Leute, die eine Autorität haben in ihrem fachlichen Bereich. Und deswegen ist es auch wichtig, das Ganze in den Content reinzubekommen. Das kriegt man eben über solche Expertenzitate recht gut rein. Ich habe vor einer Weile mal in einem Startup noch gearbeitet als Angestellter, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Und da haben wir zum Beispiel von Tierärzten, na, wir hatten eine Inhouse-Tierärztin angestellt, die für uns praktisch gearbeitet hat, war aber ausgebildete, studierte Tierärztin, ne, hat einen Doktortitel und alles. Und die hat für uns auch immer wieder, bin ich zu ihr gekommen und habe gesagt, hey, ich brauche da ein Zitat für dieses Thema, was ist denn deine Meinung dazu? Ne? Ich will hier nichts Falsches schreiben, ich brauche wirklich fachliche Expertise, bitte lass mir doch mal ein paar Gedanken da. Und dann hat sie mir immer ein Dokument geschrieben, das habe ich dann halt natürlich stark gekürzt oder anders formuliert, teilweise auch wirklich 1:1 Zitate rausgenommen und konnte das dann auch in den Ratgebern einbauen und konnte dann sagen, hier Dr. so und so, ne, Tierärztin und dann das Zitat von ihr. Und das ist halt super und das zeigt Expertise, das zeigt Erfahrung, das zeigt so eine Art wirklich harte Fakten, ne? Also es ist wirklich Seriosität und Vertrauen kannst du damit aufbauen. Das ist halt super wichtig. Und wenn man die Expertise nicht immer selbst hat, dann ist es super, wenn man jemanden kennt, der die Expertise hat, der die geben kann. Und wenn man dann fragt, hey, ich brauche mal ein kurzes Zitat von dir, könntest du denn nicht? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn man die Person nicht kennt, kann man sie trotzdem mal anschreiben über LinkedIn oder sonst was und sagen, hey, wir haben da einen coolen Ratgeber vor, ich würde dich gerne zitieren, wenn es möglich wäre. Entweder nur mit Vornamen oder mit ganzen Namen, wir würden vielleicht auch auf dich verlinken und so auf deiner Website oder sonst wo oder auf deine Social-Media-Profile, je nachdem, was derjenige möchte. Und dann kann man eben so den Bezug herstellen und den Kontakt herstellen. Und das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut.
Ich würde da als Ergänzung noch 3 Punkte mit reinwerfen, die das Ganze abrunden. Zum einen, einfach für die Praxis, wie baue ich denn jetzt so ein Zitat ein? Kannst du eigentlich machen, wie du magst. Du kannst da ein eigenes Element machen. Man kennt es ja, dass da groß zentriert der Text ist mit Fließtext, mit Kursivtext, ein bisschen größeren Buchstaben.
Und so einer Box oder so farblich noch.
Genau, oder noch eine farbliche Box. Also einfach so wirklich als so eine Art Zitatkachel einbauen. Du kannst es aber auch im Fließtext erwähnen. Vor allen Dingen, wenn du einen Experten hast oder Expertenzitate hast, die innerhalb eines Beitrags öfter reinpassen, also nicht genau das gleiche Zitat, sondern dann zu dem Unterthema, das man gerade betrachtet, dann wirft es in den Fließtext mit rein. Zum Beispiel hier, Dr. XY sagt zu diesem Fall bla 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 bla. Und so kannst du es dann in der Praxis einbauen. Der zweite Punkt, am wirksamsten würde ich sagen, ist ein Zitat dann, wenn der volle Name benutzt werden darf und diese Person dem Internet bekannt ist.
Ja.
Es muss nicht sein, wie Yannick gesagt hat, wenn es nicht anders geht, dann hast du einen Vornamen und eine Berufsbezeichnung oder schreibst rein seit 15 Jahren in Beruf XY. Aber wertvoller würde ich sagen, ist es, wenn diese Person bekannt ist, zum Beispiel Social Media Auftritte hat, vielleicht verlinkt man da dann auch direkt drauf, wie Yannick gerade gesagt hat, wenn man jemanden anschreibt, um ein Zitat einzuholen, kann man dann auf ein LinkedIn-Profil oder auf die Website von der Person verlinken. Weil das Google dann ja auch zeigt, okay, diese Person ist wirklich eine Autorität in dem Bereich. Das heißt, das wollte ich noch mit reinwerfen. Und der dritte Punkt, es gibt bei Google keine Einstufung von wegen, jemand hat einen Abschluss dort gemacht bei der Schule oder der Universität oder hat das Zertifikat, deshalb ist die Person mehr Experte als jemand, der dieses Zertifikat bei dieser Institution nicht hat. Das ist noch wichtig zu wissen. Es gibt da von Google keinerlei, sag ich mal, Abwägung gegeneinander. Der Doktor von Harvard ist nicht besser als der Doktor von Stanford oder andersrum. Da geht es wirklich drum, dass Google versucht rauszukriegen, ob diese Person durch ihren Online-Auftritt Autorität irgendwie vermittelt hat und ob es eine Qualifikation gibt. Aber Qualifikationen werden nicht gegeneinander, sag ich mal, verglichen. Die ist besser als die. Das ist noch ganz wichtig. Du brauchst also nicht den Experten, der weltweit andauernd im Fernsehen auftritt. Der ist nicht aus Google-Sicht unbedingt besser als die Person, die auf LinkedIn seit 5 Jahren zu dem Thema postet und in deinem Beispiel eigene Tierarztpraxis führt. Ne? Genau, die 3 Sachen wollte ich da noch mit reinwerfen, dass deine Expertenzitate einfach noch besser werden oder du einfach weißt, was sinnvoll ist und was wichtig ist. Das schließt eigentlich an einen Punkt an, den wir haben oder den haben wir jetzt ja schon fast mit eingebracht, nämlich konkrete Beispiele aus der Praxis mit reinzunehmen. Expertenzitate basieren ja gerne aus konkreten Beispielen aus der Praxis. Das können wir aber genauso gut natürlich aus unserer eigenen Erfahrung haben, wie wir es hier im Podcast machen. Ne? Yannick erzählt gerade hier von seinen Kunden oder dem Startup, in dem er war. Das ist ein konkretes Beispiel aus der Praxis und zeigt Autorität und zeigt auch, dass etwas funktioniert hat, auch wenn es dann nicht unbedingt quantifizierbar ist. Aber es zeigt einfach, hier ist die Theorie und hier ist die Praxis, so funktioniert es dann wirklich im echten Leben und ich habe das getan, deswegen kann ich darüber auch sprechen und weiß, wie es funktioniert. Und das ist ja das, was interessant ist und was, wenn wir das so über uns selber sagen dürfen, wahrscheinlich auch unseren Podcast ein bisschen von anderen abgrenzt, ist, dass wir versuchen, nicht die ganze Zeit über Theorie zu reden, sondern es dann immer in die Praxis umzuwandeln. Wie Yannick gerade gemacht hat mit den Expertenzitaten, wo kriegt man die denn dann her? Wie baut man die denn dann ein? Und genau das kannst du bei dir dann auch machen. Nicht zu schreiben, wie irgendwas nur theoretisch geht, sondern ganz konkret Beispiele bringen, was dir passiert ist, was einem Kunden passiert ist, mit dem du gearbeitet hast, als er XY umgesetzt hat oder sowas. Und das bietet einfach so viel, wir können jetzt wieder die Wörter alle reinwerfen, Information Gain, Mehrwert. Aber es ist einfach interessant, es ist authentisch und es zeigt Autorität und Expertise. Und darauf wollen wir hinaus am Ende.
Genau, und das ist ja auch das, was Google 1:1 so in ihren Dokumenten sagt, auch in den Quality Rater Guidelines. Können wir theoretisch auch unten in den Shownotes verlinken. Scrollt gerne mal in der Folge runter. Und
verlinken wir sogar praktisch, nicht nur theoretisch, weil wir sind besser.
Wir verlinken es direkt praktisch, super. Weil das ist wirklich ein Dokument, was ich jedem nur ans Herz legen kann. Es ist sehr lang, es ist sehr, sehr umfassend, aber wenn man sich das mal ein paar kleine Häppchen unterteilt, dann kann man das auf jeden Fall durcharbeiten und da steht super viel Hilfreiches drin. Das sagt einfach, wie praktisch Google den Leuten, die den Content für Google bewerten sollen, um die Algorithmen so ein bisschen besser zu trainieren oder anzuleiten, wie die das Ganze angehen und wie oder die Empfehlungen von Google dazu. Und da kriegt man sehr, sehr viel nützliche und hilfreiche Infos raus. Ja, und wenn du keinen Bock hast oder keine Zeit hast, da ewig lang die Dokumente durchzulesen und das versuchen oder das ja selber versuchen möchtest und nachher keine Ergebnisse bekommst, dann melde dich doch gerne bei mir. Ich habe aktuell noch ein bisschen Kapazitäten frei. Das heißt also, melde dich einfach bei mir, schreib mich an oder trag dich direkt in ein Kontaktformular auf meiner Website ein und buch dir einen Termin bei mir. Dann können wir gerne mal drüber sprechen, was wir bei dir rausholen können am SEO. Und da würde ich mich freuen, mal von dir zu hören. Und dann kriegst du von mir auch direkt mal ein paar Tipps an die Hand.
Und Tipps ist der perfekte Übergang. Was du nämlich auch machen solltest, um Expertise reinzubringen, ist explizit klare Tipps zu bringen und Empfehlungen abzugeben und nicht, sage ich mal, dich zu verstecken, weil du Angst hast, irgendwie einen falschen Hinweis zu geben, sondern du sagst ganz klar, mein Tipp ist XY. Man darf auch gerne mal anecken. Ne, das sagt man ja auch im Personal Branding immer. Und generell im Branding, man muss nicht allen gefallen. Und wenn du allen gefällst, gefällst du niemandem. Das sind ja diese ganzen klassischen Sprüche und in Anführungszeichen leider stimmen die ja auch. Die haben ja auch ein Wahrheitsgehalt. Und Expertise zeigst du eben nicht, indem du sagst, ja, du könntest es so machen, du könntest es aber auch so machen und manche sagen, mach so. Damit hilfst du ja niemandem. Jemand kommt mit einem konkreten Problem auf deine Seite und will eine Lösung und nicht wieder 5 Ansätze, wie man es lösen könnte. Und wenn es 5 Ansätze gibt, wie ich zum Beispiel bei mir in der Praxis mache, weil es gibt zum Beispiel bei dem ein oder anderen WordPress-Problem gibt es verschiedene Ansätze, was die Ursache sein kann und somit Ansätze, sie zu lösen. Ich priorisiere sie einfach. Ich sage, probiere als erstes, mach als erstes Schritt 1, das hier. Weil damit schaffst du es meistens, das Problem zu beheben. Wenn es dann noch nicht behoben ist, geh zu Schritt 2 und dann machst du hier das. Wenn es dann immer noch nicht behoben ist, gehst du zu Schritt 3. Aber so hast du eine viel klarere Aussage, einen klareren Tipp, als zu sagen, hier sind 5 Sachen, probier die halt mal aus.
Ja.
Und auch da haben wir schon wieder ein Information Gain drin, ohne dass wir irgendwas Großartiges machen müssen.
Ja, der Vorteil ist auch, wenn du das so machst, dass du Experience und Expertise, also Erfahrung und Expertise, kombinierst miteinander.
Ja.
Und das liebt Google, ne? Weil du hast einerseits deine Erfahrung, ne? Wie hast du das gemacht, was hast du für Ergebnisse, aber du kombinierst es mit einer konkreten Expertise, weil du sagst, guck mal, mach das jetzt so, aus diesen und jenen Gründen. Ne? Noch eine Erklärung bieten, warum.
Auf jeden Fall eine Erklärung, nicht einfach random sagen, mach so.
Genau. Und dann kombinierst du ja deine Erfahrung und deine Expertise, und das ist super, um sowohl Vertrauen aufzubauen, als auch deine Expertise zu zeigen und dementsprechend auch Google und die Nutzer gleichzeitig zufriedenzustellen. Und du schreibst ja im ersten Moment nicht nur für Google, sondern du schreibst vor allem und als allererstes für deine Nutzer, ne, die mit dem Content interagieren und die vielleicht auch auf dich zukommen und was von dir kaufen oder buchen möchten. Und deswegen ist es super, super hilfreich, wenn du dann dieses Experience und Expertise, ne, die beiden E's aus EAT, wenn du die beiden sogar richtig schön miteinander kombinierst.
Ja, es ist ja wirklich so ein klassisches Problem, dass man häufig ein Problem hat, googelt und man kommt auf eine Seite und kriegt dann so allgemeine Tipps und weiß dann am Ende, ja super, hier sind 5 Tipps, aber was soll ich denn jetzt machen? Also,
ja, halt so super generisch, ne?
Ja, und das wollen wir ja nicht. Und mit Sicherheit ist es dir aufgefallen, wenn du mit WordPress arbeitest und da nach solchen Problemen suchst. Das merke ich bei mir andauernd, dass ich versuche, immer diese klare Stellung zu beziehen. Dein Hund ist nicht glücklich. Und da ist wirklich eine Empfehlung, die ich abgeben kann, dass du bei mir mal in den Mitgliederbereich kommst. Da beziehe ich ganz klar Stellung, gebe dir individuell Tipps aus meiner Erfahrung und auch individuell passend für deine Problemstellung, deine Frage, deinen Use Case, dein Business, und beziehe das da alles mit ein, statt einfach nur generisch dir irgendwelche 5 Tipps zu geben, hier probier mal das aus, sage ich dir da wirklich ganz konkret, was du tun kannst, um ein Problem zu lösen, um voranzukommen, um etwas umzusetzen. Deswegen schau da gern vorbei auf meiner Website. Oben rechts ist ein großer orangenroter Button, WordPress-Mitgliederbereich, oder geh auf wp-ninjas.de/WordPress-Membership. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes und dann kannst du da mit einem Klick mal reinschauen. Wir sind da eine tolle Community. Ich hatte gerade vor der Aufzeichnung wieder einen Call mit meiner Community hier. Wir waren da zu 5, haben ein bisschen über SEO gequatscht und ganz viele Tipps natürlich rausgegeben. Und uns gegenseitig geholfen, statt nur immer alles alleine mit uns selbst ausmachen zu müssen. Eine weitere wichtige Sache, wir haben jetzt ja über Stellung beziehen und klare Tipps gesprochen,
ja,
ist auch, dass wir das direkt am Anfang des Inhalts machen. Wir haben ja auch schon öfter mal, und ich glaube, ich hebe das sehr, sehr oft hervor, dass die Einleitung mir in meinem Vorgehen ultra wichtig ist, weil wir da schnell dafür sorgen können, die Nutzer zu verlieren, die auf die Seite kommen, aber eben auch dafür sorgen können, dass sie bleiben. Und Stellung beziehen und klare Tipps geben ist etwas, was du in der Einleitung auch direkt tun solltest. Du solltest zeigen, warum man jetzt bei dir hier weiterlesen sollte oder die Infos kriegt, die wichtig sind. Damit zeigst du dann deine Expertise, du zeigst deine Erfahrung, du zeigst, dass du eine klare Meinung hast und nicht irgendwie Wischiwaschi-Gebrabbel damit reinbringst. Und das kannst du ja wirklich ganz einfach machen, indem du sagst, ich bringe wieder das Beispiel von einer der vorletzten Folgen, war glaube ich vorletzte Folge, wenn ich Hoster vergleiche oder Cookie-Banner-Plugins vergleiche und da Empfehlungen abgebe, dann steht in der Einleitung drin, dass ich in den letzten Jahren, das sind dann eine klare Anzahl an Jahren, die letzten 5 Jahren habe ich mit 15 verschiedenen Cookie-Banner-Plugins gearbeitet, habe meine Kunden damit betreut und die Banner eingerichtet und kann dir aus dieser Erfahrung sagen, dass es mit manchen einfacher ist, als mit anderen sie einzurichten oder dass manche gar nicht DSGVO-konform sind, bla bla bla.
Ja,
Aber du zeigst, warum hast du Erfahrung, wie lange hast du mit diesem Thema dich schon auseinandergesetzt, kennst du nur eine Sichtweise oder einen Blickwinkel aus diesem Thema oder kennst du mehrere und kannst deshalb auch wirklich eine sinnvolle Empfehlung abgeben, statt eine eingeschränkte Empfehlung, die auf irgendwas anderem basiert als wirklichem Wissen? Und deshalb ist es wichtig, das alles in der Einleitung auch direkt schon zu machen, nicht erst später im Inhalt.
Ja, und vor allem, ne, also wir lesen so viel Inhalte, wir schauen so viel auf Social Media, YouTube, im Fernsehen, Netflix und Co. Wir werden jeden Tag so mit Informationen überladen, dass wir unterbewusst oder auch vielleicht auch bewusst so viel Infos aussortieren und so viel Content aussortieren, weil wir es gar nicht alles verarbeiten können. Und deswegen ist es gerade im Marketing und vor allem auch im SEO und beim Content so wichtig, dass du die Leser gleich hookst. Die müssen sich gleich angesprochen fühlen, du musst sie gleich am Haken haben, ihre Aufmerksamkeit haben, weil wenn du die Aufmerksamkeit mal hast und ihnen und du ihnen klar gemacht hast, du bist bei mir hier richtig, ne? Ich habe genau das, was du gesucht hast. Dann hast du einen riesen Vorteil, nämlich du hast sie schon mal bei dir und dann sind sie eher gewillt, weiterzulesen, runter zu scrollen, nochmal den Abschnitt vielleicht nochmal ein zweites Mal zu lesen und so. Und deswegen ist es gerade, die Headline und die Einleitung sind so wichtig, weil du da den Grundstein legst, ob du die Leser bekommst, ob du denjenigen wirklich bekommst oder ob du ihn wieder verlierst, weil er sagt, ich gehe nochmal zurück, ich gucke nochmal, was ich da sonst noch finde für Ratgeber oder für Produktseiten oder was auch immer. Und deswegen ist es gerade so wichtig, dass man am Anfang, wie du gesagt hast, schön darlegt, was ist konkret das Problem, was ist konkret eine Lösung und im weiteren Verlauf des Contents dann nochmal schöner aufdröseln, okay, was gibt's für Möglichkeiten, warum genau ist das die richtige Lösung oder eine gute Lösung, was muss man dabei beachten und pipapo. Aber es ist halt extrem wichtig, direkt in der Einleitung nicht dieses klassische, ja, in diesem Ratgeber lernst du, wie du XY machst. Ne?
Oder wenn wir es formulieren wollen wie KI, wenn wir in der Welt von XY sind.
Genau, heutzutage ist es unheimlich wichtig, ne?
Ja.
Ja, wir wissen alle das, was heutzutage unheimlich wichtig ist. Aber ne, es geht konkret darum, geh gleich ins Thema rein. Gib gleich das Problem an die Hand. Sag, okay, ich verstehe dich. Ich weiß genau, was du jetzt gerade für ein Problem hast. Und ich habe das auch schon erlebt. Und meine Lösung war dieses und jenes. Lass mich dir erklären, warum. Ne? So zum Beispiel.
Ich hätte noch zwei Sachen, die ich mit reinwerfen will. Einer ist ein bisschen passender für fast alle Seiten und einer ist ein bisschen dedizierter für so gewisse Seiten. Fangen wir mal mit dem Allgemeineren an. Das können wir jetzt über mich Seite nennen oder über uns Seite. Wir können es aber auch anders benennen oder aus einem anderen Blickwinkel betrachten, nämlich woher kommt mein Wissen?
Ja.
Und das ist etwas, was auf einer über mich Seite, wenn du alleine bist, einer über uns Seite oder über das Team Seite, das können wir nämlich differenzieren. Wir können eine Seite übers Business haben und eine Seite übers Team und dann einzelne Seiten über die Teammitglieder zum Beispiel. Das ist etwas, was wir damit reinnehmen sollten. Nicht nur, was wir für verrückte Hobbys außerhalb von der Arbeit haben, was uns zu Menschen macht und sympathisch macht, sondern auch, woher haben wir eigentlich dieses Wissen, mit dem wir hier arbeiten, mit dem wir vielleicht Beiträge erstellen, schreiben, empfehlen, Support leisten. Und das ist etwas, was auf jeder über mich, über uns, über das Teamseite in irgendeiner Form mit rein sollte. Weil wir ja auch, wenn wir wirklich von normalen Beiträgen sprechen, häufig eine Verlinkung auf den Autor haben. Der Autor wird dann präsentiert mit einem kleinen Autorenprofil und den Beiträgen, die er geschrieben hat. Und in diesem Autorenprofil sollte dann auch drinstehen, warum diese Person glaubwürdig ist, warum die sich auskennt. Das ist etwas, was eigentlich auf fast jeder Art von Seite auf die ein oder andere Weise untergebracht werden sollte. Die Sache, die ein bisschen spezifischer ist, wäre eine, wie wir testen oder wie ich teste Seite. Wenn du eine Website hast, auf der du irgendwelche Tests hast und das muss gar nicht der Hauptfokus deiner Seite sein, bei mir ist es zum Beispiel ja auch mit meinem Hosting-Test so, dass ich das versuche auch zu quantifizieren und zu beschreiben, wie ich getestet habe, um nicht nur zu sagen, hier ist die Note 1,2, sondern das setzt sich dann zusammen aus 5 anderen Noten und in diesen Noten fließen gewisse Sachen mit ein. Und das zu machen, kann dir auch nochmal einen großen Boost bringen, nicht nur jetzt aus SEO-Sicht direkt, aber auch einfach im Vertrauen von deinen Lesern. Wenn du da ein schönes Beispiel brauchst, geh gerne mal auf die Seite naplab.com, also nap wie der kurze Schlaf, wie das Nickerchen und lab wie das Laboratory abgekürzt, L-A-B. Das ist so meine Go-To-Seite, wenn ich sehen will, wie man eine geile Testseite aufbaut. Und die testen Matratzen. Und ich bringe das lustige Beispiel jetzt einfach mit rein, weil A ist es lustig, aber B ist es auch, zeigt es auch, wie man dann wieder Information Gain mit reinbringen kann. Die haben eine Seite, auf der sie ganz klar quantifizierbar zeigen, wie sie testen. Da sind Sachen drin wie die Fotos, wenn sie einen Test von einer Matratze machen, wie die Matratze auf dem Bett liegt, ein Bowlingball liegt in der Mitte von der Matratze und sie haben im Querschnitt eine Kamera, die genau zeigt und misst, wie tief das einsinkt, die Matratze einsinkt unten. Und so kriegen die quantifiziert im Prinzip Daten, die kein anderer wahrscheinlich, weil die nicht so einen Aufwand betreiben, irgendwie kriegen. und du hast nützliche Daten, ob diese Matratze krass durchhängt oder wie hart die wirklich ist oder auch nicht.
Ja.
Und das witzige Beispiel, das sie haben, ist, dass sie tatsächlich eine Kategorie haben, nämlich die Kategorie Sex, die relevant ist bei deren Testing. Ich weiß nicht, wie sie es testen. Doch, ich weiß, wie sie es testen. Nicht so, wie du jetzt gerade denkst. Aber die testen da wirklich mehrere Faktoren und gewichten die dann innerhalb von dieser einen Unterkategorie, in der sie Daten sammeln. Nämlich haben sie da 1, 2, 3, 4, 5 Kategorien, in die sie allein diesen einen, dieses eine Thema einteilen. Nämlich, wie ist der Bounce? Wie ist der Edge-Support? Und wie ist Noise-Canceling im Prinzip? Wie ist das Cooling? Wie kalt ist die Matratze? Wie schnell wird die wieder kalt? Und wie stark ist so der Druck von der Matratze?
Aber du merkst ja, die haben sich wirklich was dabei gedacht. Jetzt mal abgesehen von dem Geschlechtsverkehrs-Scoring, aber also auch das Cooling, ne, Motion Transfer, Response Time, Edge Support, also das sind so Sachen, wo ich denke, ey geil, die haben sich wirklich was dabei gedacht.
Und das ist der Punkt. Also die haben natürlich auch noch andere Sachen, die relevant sind zum Testing. Und dieser Faktor Sex, Geschlechtsverkehr, macht bei denen nur, ich glaube, 10% von der Gesamtgewichtung aus. Aber sie haben das alles so quantifiziert. 10% ist dieses Thema. Und innerhalb von diesem Thema haben wir diese 5 Faktoren, die wir testen. Also das ist wirklich die beste Seite, die ich in meinem Leben gesehen habe, wie man quantifizierbare Daten sammelt und zeigt, wie man sie sammelt, dass man sie sammelt und dann Scoring daraus hat. Ich meine, die machen das natürlich in einem großen Team und sowas, aber so kann man sich davon was abgucken. Du musst nicht alles so krass machen, wie die das machen. Aber das ist das beste Beispiel, um zu sehen, wie kann man Erfahrung zeigen? Wie kann man zeigen, worauf das basiert, was man am Ende dann als Empfehlung abgibt? Und ja, Yannick schreibt es mir gerade in den Chat, dass ich es nicht vergesse zu sagen. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes, dass du dir das mal anschauen kannst, wie das bei denen aussieht. Es ist wirklich ein traumhaftes Beispiel, auch wenn es sehr nerdy ist. Aber finde ich, ist absolutes Best Practice. Hast du noch ein Thema, das wir vergessen haben, mit reinwerfen müssen, was ich nicht sehe in unseren Notizen?
Nö, eigentlich nicht. Also wie gesagt, wichtig wäre nochmal zu betonen, dass Google diese ganzen Sachen, die wir hier, oder vielleicht jetzt nicht alle so im Detail 1:1, aber diese Sachen, die wir dir jetzt heute in dem Podcast erzählt haben, dass die auch bei Google so wiederzufinden sind. Ne? Also Google legt da wirklich Wert drauf, Expertise zu zeigen, Erfahrung zu zeigen, dementsprechend auch kenntlich zu machen, dass du Ahnung in dem Bereich hast, dass das nicht einfach nur so dahergesagt ist. Und das Ganze läuft natürlich auch dann in die Content und in die Seitenqualität mit rein, ne? Weil dieses i-Thema ist einfach ein übergeordnetes Thema, das Google auch sehr für Qualitätsbewertung mit ranzieht. Und man muss dazu sagen, du hast leider nicht immer alles in der eigenen Hand, was EAT angeht. EAT sind auch viel Signale von extern, wie über dich in den Medien gesprochen wird, wer über dich berichtet und so weiter und so fort. Also nur weil du jetzt eine Über-uns-Seite hast, auf der du schreibst, was du alles drauf hast und weil du dann noch ein LinkedIn-Profil verlinkt hast und eine Autorenbox im Ratgeberbereich platziert hast, das wird jetzt nicht helfen, dass du jetzt richtig geil bei EAT abschneidest oder als totale Autorität in deinem Bereich wahrgenommen wirst oder als totale Experte. Und das muss man auf jeden Fall auch nochmal dazu sagen. Aber die Sachen, die du in der eigenen Hand hast, eben die Sachen, die wir dir heute genannt haben, die sind halt extrem wichtig, um das Ganze positiv zu beeinflussen und da eben halt auch Google zu zeigen, hey, ich hab's drauf und ich weiß Bescheid und ich habe eigene Erfahrung und Expertise und das Ganze dann in den Content zu packen. Damit machst du schon mal einen riesigen Schritt vorwärts und ich würde behaupten, dass du deutlich mehr machst wie 80-90% des Contents, des deutschsprachigen Contents, der so hier draußen rumfliegt.
Ja, auf jeden Fall. Und du hebst dich einfach auch mehr raus aus dem KI-Content, der nach und nach und mehr kommt und kommen wird, ist ja klar. Und zeigst da einfach besser, was du drauf hast. Wie üblich, am Ende, du musst nicht alles davon perfekt machen. Yannick hat es gerade schon gut angerissen. Es ist einfach wichtig, dass du so viel wie möglich, was dir in deinen Möglichkeiten oder euch in eurem Team an Möglichkeiten zur Verfügung steht, dass das umgesetzt wird. Es muss nicht alles perfekt sein, es muss nicht alles so sein, wie es die Besten machen, aber je mehr du von diesen einzelnen Dingen mit einbringst und auch in dein sag ich mal, alltägliches SEO mit einbringst, weil irgendwann geht das in Fleisch und Blut unter und du merkst, oh, ich schreibe hier aus der falschen Perspektive oder oh, ich muss hier klarer Stellung beziehen oder oh, es fehlt ein Expertenzitat. Ja. Das passiert ja von alleine mit der Zeit. Wie üblich, SEO ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Bring so viel du kannst davon mit unter, aber versuch nicht alles zu perfektionieren. Dann wirst du nie fertig. Und fertig ist am Ende besser als nicht fertig, ne?
Better done than perfect, ne?
So ist es. Und damit schließen wir den Podcast ab für heute. Wie üblich, hinterlass uns gerne eine Bewertung, empfiehl diesen Podcast weiter, hinterlass uns einen Kommentar, das freut uns riesig, schreib uns gerne eine E-Mail, wenn du Fragen hast für die nächste Fragerunde an info@search-effekt.de. Und ich sag dann nur noch danke fürs Zuhören. Yannick, du hast wie immer die letzten Worte.
Ja, danke fürs Zuhören.